Epheserbrief, Kapitel 1. Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Gott überhäuft uns mit seinem Segen. Nicht, weil wir das verdienen, sondern der Grund ist Gottes Liebe und seine Gnade und das Werk Jesu, dass das Werk Jesu gerühmt und erhoben wird. Vers 6. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. In Jesus sind wir auserwählt, haben wir gelernt, sind wir vorherbestimmt zur Sohnschaft, sind Gottes adoptierte Kinder, hat uns adoptiert für sich und wir sind begnadigt, wir sind angenommen, wir sind nicht abgelehnt von Gott, sondern angenommen von ihm. Im Vers 7 haben wir die nächste Segnung. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Die Erlösung durch sein Blut. Das Wort erlösen bedeutet, jemanden oder etwas zurückkaufen oder freikaufen. Es war ein Wort, was den Zuhörern sehr vertraut war. Im Römischen Reich gab es um die 60 Millionen Sklaven. Und die wurden gekauft und die wurden verkauft. Und die Bibel sagt, dass wir Sklaven der Sünde waren. Wenn wir sündigen, dann nimmt die Sünde uns gefangen, sie fesselt uns, sie versklavt dich. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Sein Tyrann. Diese Sklaverei der Sünde. Aber Jesus hat uns freigekauft aus dieser Sklaverei der Sünde. Und das war teuer. Jesus hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Wir waren ihm viel wert. In Matthäus 20, 28 hat Jesus gesagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. War unglaublich. Jesus ist gekommen, um mir zu dienen. Jesus ist gekommen, um mich freizukaufen. Wow. 1. Timotheus 2, 6 heißt es auch, er gab sein Leben oder er gab sich selbst als Lösegeld für alle. Und 1. Petrus 1, 18 bis 20 heißt es, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern von dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Wir sehen das Bild aus dem Alten Testament hier, von den Opfern im Alten Testament. Das sind natürlich alle ein Bild für ihn. Wenn wir uns das Bild vor Augen halten, wo der Hohepriester und die Ältesten die Hand auf dieses Opfertier legen und die Sünden bekennen des Volkes. Und die Sünden werden sozusagen auf dieses Tier gelegt und dann stirbt dieses Tier stellvertretend für meine Sünden. Es wird stellvertretend getötet. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann wird das Blut dieses Tieres auf den Sühnedeckel, der die Bundeslade bedeckt, gespritzt und bedeckt die Sünden. Die Schuld wird bedeckt. Und wir haben Erlösung, wir haben Freiheit durch das Blut Jesu, das er ein für alle Mal gegeben hat, sagt uns der Hebräerbrief. Der Sohn Gottes hat sich selbst für mich gegeben, als Preis, als Loskaufopfer, damit ich erlöst sein kann, damit ich frei sein kann. Wenn wir das bildlich sehen wollen, wir haben diesen Schuldschein vor Gott, diese Liste mit allen unseren Sünden. Aber Jesu Blut ist drüber gegossen und bedeckt jede einzelne dieser Sünden, die da draufsteht. Wascht jede einzelne dieser Sünden weg. Und wenn wir das verstehen, was Jesus für uns getan hat, dann werden wir nicht mehr versuchen, uns selbst zu erlösen. Durch irgendwie, dass wir ein gutes Leben leben oder dass wir bestimmte Sünden nicht begehen. Na, Jesus hat bezahlt. Wir müssen nicht mehr bezahlen. Erlösung ist in ihm. Heißt es hier. In ihm. Nur in ihm. Errettung ist eine Person. Und es ist Jesus. Sein Blut rettet dich. Wenn du diese frohe Botschaft glaubst, dann bist du gerettet und dir ist vergeben. Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Und dann heißt es weiter die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Vergebung ist die Folge von diesem Preis, den Jesus bezahlt hat. Für dieses Opfer, das er für dich gemacht hat. Ja, es hat zu Vergebung. Der Vater hält dir nichts mehr entgegen. Der Vater wird nie wieder eine Sünde gegen dich hochbringen. Nie wieder. Das ist, was Vergebung bedeutet. Vergebung bedeutet, eine Sache nicht mehr hochzubringen, eine Sache oder eine Schuld nicht mehr dem anderen entgegenzuhalten. Und Gott wird dir deine Schuld nie wieder entgegenhalten, nie wieder. Deine vergangenen Sünden, deine gegenwärtigen und deine zukünftigen. Wow. Vergebung. Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Warum haben wir Erlösung? Warum haben wir Vergebung? Warum hat Jesus den Preis für uns bezahlt? Die Antwort ist einfach, weil Gott gnädig ist. Im Reichtum seiner Gnade. Seine Gnade für uns ist so groß. Paulus spricht von einem Reichtum. Im Vers 6 hat er gesagt, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Hier spricht er von dem Reichtum seiner Gnade. Im Kapitel 2, im Vers 4 sagt er, Gott ist reich an Barmherzigkeit. Und im Vers 7 im Kapitel 2 spricht er von dem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Ja, wie groß unsere Schuld war. Aber wie groß dieser Preis war, den Jesus für uns bezahlt hat. Oh wow, und was für ein Wunder, dass ich ein Empfänger dieser Gnade sein darf. Das ist unglaublich. Ja. Ich bin unwürdig. Mir ist vergeben. Ich bin gerettet. Schau mich an, Vater. Ich bin es nicht wert. Ich bin kein guter Mensch, dass ich es verdient hätte. Ich lebe nicht so, gehe nicht so gerade, wie ich sollte. Wow. Ich kann nur staunen, wie überschwänglich groß deine Gnade ist, Vater. Und der Paulus, der kann gar nicht ohne Superlative von dieser Gnade Gottes sprechen. Er kann nicht über das Evangelium sprechen und cool bleiben dabei oder sachlich drüber reden. Er sagt, oh, der Reichtum und die überschwängliche Größe seiner Gnade. Und oh. Deswegen bricht der Paulus hier immer wieder in Lobpreis aus. Deswegen hatte der Paulus Freude in schwierigen Umständen und niemand konnte den Paulus halten, von dieser Gnade, diese gute Nachricht weiterzuerzählen und an andere weiterzugeben. Und deswegen hatte der Paulus Begeisterung und brannte für Jesus und war ihm zu radikal hingegeben. Deswegen war Paulus gnädig mit den Mitmenschen. Er begriffen diese übergroße Gnade, die Gott in seinem Leben erwiesen hat. Und wenn wir uns noch immer beschweren oder wir noch immer mürrisch sind oder Mangel an Freude oder an Dankbarkeit oder Sicherheit in unserem Leben haben, dann haben wir diesen Reichtum von seiner Gnade noch nicht ganz verstanden. Wenn wir noch immer andere verurteilen oder andere verdammen, dann haben wir noch nicht begriffen, wie viel der Herr mir vergeben hat, uns vergeben hat. Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und wisst ihr was, der Einzige, der ohne Sünde war, war Jesus. Er war der Einzige, der den Stein werfen hätte können. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich verdamme dich nicht, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Herr, wenn wir noch immer so Pharisäer sind, wenn wir noch immer verurteilen und undankbar sind, unzufrieden, freudlos, gleichgültig, Sünde und ungehorsam gegenüber und abgestumpft Jesus gegenüber, wisst ihr was, dann müssen wir innehalten und nachdenken. Über das, wie viel Jesus für uns getan hat. Über unsere Schuld und wie viel er uns vergeben hat. Deswegen ist das Abendmahl so wichtig. Jesus hat gesagt, erinnert euch dran. Tut es zu meinem Gedächtnis. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wie viel uns vergeben worden ist. Wie groß der Preis war, den Jesus für uns gezahlt hat. Wie übergroß seine Gnade an uns ist. Es war einmal so ein Sklavenmädchen. Sie war nicht besonders schön, sie war nicht besonders begabt, nicht besonders intelligent. Und sie war krank. Es war eine Folge ihrer Sklaverei und wie sie behandelt worden ist. Ihr Meister war kein sehr guter Mann. Hat nicht gut für sie gesorgt, hat sie schlecht behandelt, hat sie eingesperrt. Und irgendwann hat er beschlossen, ich verkaufe diese Sklavin von mir. Und hat sie auf den Sklavenmarkt gebracht. Und da war dieser Großgrundbesitzer da und hat begonnen, für sie zu bieten. Und das war ein grausamer Mann. Der war bekannt dafür, dass er die Sklaven misshandelt hat und gefoltert hat. Und dieses Sklavenmädchen war voll Angst. Hatte Grauen gehabt. Aber dann ist was passiert, dann ist ein weiterer Mann gekommen, ein Großgrundbesitzer. Und der war bekannt für seine Güte und für seine Liebe, mit der er die Seinen behandelt hat. Und der Mann war reich. Sehr reich. Und er hat begonnen mitzubieten. Für diese Sklavin, die gar nicht so was Besonderes war. Und der andere Typ, der ist zornig geworden darüber und hat höher gesetzt. Und der hat mitgezogen. Noch ein bisschen höher und der wieder höher und noch ein bisschen höher. Und bis der Preis so hoch war, viel mehr als die Sklavin eigentlich wert war. Und irgendwann hat der böse Mann endlich aufgegeben und dieser reiche Großgrundbesitzer ist hingegangen, hat einen Riesenbeutel Geld abgelegt, hat den Preis bezahlt und sich umgedreht und ist weggegangen. Und das Mädchen war erstaunt und sie ist ihm nachgelaufen und hat ihn festgehalten und ist mit ihm gegangen und hat gesagt, hey, du verstehst es nicht. Ich habe dich nicht gekauft, weil ich einen Sklaven brauche, sondern ich habe dich gekauft, um dich freizulassen. Und sie ist zu seinen Füßen niedergefallen und hat gesagt, ich will immer bei dir sein. Ich will dir für immer dienen. Es ist unsere Geschichte. Es ist unsere Geschichte. Wir sehen den Preis, den Jesus für uns bezahlt hat und wir lieben ihn. Und wir sagen, Jesus, ich will bei dir sein. Ich will dir dienen. Paulus sagt, ich bin ein Knecht. Ein Knecht Jesu Christi. Dieses Wort bedeutet ein Sklave eigentlich. Aber ein Sklave, der sich aus freiem Willen zum Sklaven gemacht hat, der aus freiem Willen seinen Herrn dient, aus Liebe. Aber der 1. Korinther 6, 19 sagt uns, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Wir sind Sklaven Christi, Wir sind gekauft von ihm, aber wir sind Sklaven auch aus freiem Willen. Als Jesus dort am Kreuz hing vor 2000 Jahren, da hat er mein Herz gestohlen. Wenn ich auf Jesus schaue, also einen unglaublichen, diesen teuren Preis, den er für mich bezahlt hat, dann verliere ich mein Herz. Dann kann ich nicht anders. Dann muss ich sagen, Herr, ich liebe dich. Ich will dir dienen. Wie sehr wir uns erinnern müssen an sein Werk für uns und an diesen Reichtum seiner Gnade, wie sehr wir das verstehen müssen. Vers 7. Wir haben schon einen Vers durch. Wir rasen heute wieder durch die Bibel. Vers 7. Lesen wir nochmal. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die auf uns überströmen hat lassen in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan. Oh, das ist die nächste Segnung. Gott wollte uns seinen Willen offenbaren. Er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in sich selbst. Gott wollte uns seinen Willen offenbaren. Er offenbart uns seinen Plan. Wir sind seine Eingeweiden. Gott hat nicht gesagt, ah, ich erschaffe euch, pups, setzt uns da hin und sagt, hey, viel Glück. Versucht es rauszufinden. Versucht die Welt oder euer Leben zu verstehen. In welche Richtung es geht. Nee, Paulus hat uns seinen Willen offenbart. Ah, Gott, Entschuldigung. Und was ist sein letztendlicher Wille? Was ist sein Plan? Was ist das Geheimnis, was früher verborgen war, jetzt aber geoffenbart ist, was er uns offenbart hat? In Vers 10, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen. In dem Christus. Es ist in den Himmeln und, nein, in dem Christus das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. In ihm. Das ist Gottes letztendlicher Plan. Das ist Gottes letztendlicher Wille. Gott zeigt uns das große Bild. Ich mag die nähere Zukunft nicht kennen. Ich mag nicht kennen oder wissen, wer der nächste Präsident wird, der Vereinigten Staaten. Wie, 154 Stimmen oder so liegen die auseinander. Ich mag nicht wissen, was nächste Woche in meinem Leben passiert oder nächstes Jahr. Aber wisst ihr was, ich kann das große Bild kennen. Ich darf wissen, was das Ende von allem ist, was das Ziel von allem ist. Ich glaube, wir werden alle übereinstimmen, diese Welt, in der wir leben, ist kein perfekter Ort. Es ist nicht alles in Ordnung. Die Welt ist am Zerfallen. Wir sehen die Natur, die aus dem Gleichgewicht ist. Wir sehen Nationen, die einander bekriegen. Wir sehen Familien, die zerfallen. Wir sehen einzelne Menschen, die am Auseinanderfallen sind. Und ich schaue meinen Leib an und denke mir, tut das Kreuz weh? Auch ich bin am Zerfallen. Als Gott das Universum, als Gott alles geschaffen hat, was existiert, hat er gesagt, es war gut. Es war perfekt ursprünglich. Hat alles gepasst. Es war alles im perfekten Einklang, in perfekter Harmonie. Es war alles ihm unterworfen. Alles in diesem schöpfungsgemäßen Platz, was Gott ihm zugeordnet hat. Und alles hat gut funktioniert. Aber dann ist was passiert, dann war eine Rebellion da. Und Satan und ein Drittel der Engel haben gegen Gott rebelliert. Und sind gefallen. Und es ist eine Spaltung gekommen in diese Schöpfung hinein. Und als nächstes sehen wir die Menschen, einen den Sündenfall, wo die Menschen gegen Gott rebelliert haben, sich von ihm abgewandt haben, und die Folge war, dass Spaltung zwischen die Menschen gekommen ist. Der erste Mord folgt gleich nachher. War Entzweiung da, Spaltung, Grüppchenbildung. Die Juden und die Heiden. Und wir sehen, wie Nation gegen Nation sich gegeneinander erhebt. Und wir sehen auch als Resultat dieses Sündenfalls, dass die Schöpfung gefallen ist. Und dass die Schöpfung am Auseinanderfallen ist seither. Dass es nicht aufwärts geht, nicht besser wird, wie die Evolutionslehre uns lehren wollen, sondern genau das Gegenteil. Und wir sehen auch, dass Menschen kaputt gehen an Schuld und an Sünde und am Auseinanderfallen sind. Die Welt ist gefallen. Das Resultat ist, wir fallen auseinander. Wir sind am Zerfallen. Aber Gott gibt uns das große Bild hier. Gott gibt uns den großen Plan. Und er sagt uns, wenn Jesus wiederkommt, dann wird Gott wieder alles zusammenfassen, wieder alles zusammenbringen, wiederherstellen, versöhnen, in Harmonie bringen, wie es zu Beginn mal war. Und das in Christus, durch sein Werk am Kreuz, ist seine Erlösung. Das wird das Ende unserer Erlösung sein. Das, was wir jetzt erleben, das ist erst der Anfang. Das ist erst der Beginn davon. Das heißt, hier alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. In Christus. Ich möchte das nochmal betonen. Paulus betont das hier auch. Erlösung ist nur in ihm. Und alle anderen werden in den Feuersee geworfen. Aber Gott hat begonnen, uns zu erlösen. Er hat sein Erlösungswerk begonnen. Und wir können es erfahren. Wir dürfen Vergebung erfahren, wir dürfen Gemeinschaft mit ihm erfahren. Und was wir hier erleben, das ist wieder nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Aber Gott hat angefangen, uns zu erlösen. Hat angefangen, unser Leben zu heilen. Es gibt auch Versöhnung in ihm. Kapitel 2, im Vers 14. Spricht Paulus davon, dass er aus den beiden, aus den Juden und aus den Heiden eins gemacht hat und die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen hat. Also in seinem Fleisch die Feindschaft beseitigt hat. Es gibt nicht mehr Juden oder Heiden oder Sklaven oder Freien oder Mann oder Frau in Christus. Er hat uns eins gemacht, wir sind eins in ihm. Aber wenn Jesus wiederkommt, sehen wir schon sollten ein Bild davon in der Gemeinde sehen, aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird es eine Harmonie von allem geben wieder. Von den Engeln, die ihm treu sind, von den Menschen, die ihm gehören, von der ganzen Schöpfung. Er wird alles vereinigen in ihm, unter seine Herrschaft. Philipper 2,10. In dem Namen Jesu wird sich jedes Knie beugen, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist Gottes Plan. Er wird wieder alles zusammenfassen, wieder alles zusammenbringen, wieder versöhnen, wiederherstellen. In Jesus. Das ist die Richtung, in die die Geschichte fließt. Oder in die die Geschichte geht. Wohin der Fluss unserer Zeit fließt. Klingt ja fast ein bisschen New Age-ig. Aber es ist die Richtung, in die alles geht. Jesus ist das Ziel. Ja. Und wisst ihr was, du und ich, wir können mitschwimmen. Wir können mitgehen, einsteigen und harmonisieren mit diesem Plan Gottes. Alles, was ich heute in Jesus tue und durch Jesus tue und für Jesus tue, jeden Moment, den ich an ihn denke, den ich für ihn lebe, jeder Moment, jeder Gedanke, jede Tat, die mit ihm in Gleichschritt ist, die mit ihm übereinstimmt, mit ihm geht auf dieses Ziel hin, übereinstimmt mit seinem Plan. Wenn ich für ihn arbeite, egal was ich tue, ob ich den Computer tippe für ihn oder den Haushalt mache für ihn oder den Garten umgrabe für ihn. Wenn ich Kinder aufziehe für ihn oder einkaufe für ihn oder putze mit ihm oder ihn preise und spazieren gehe und mich an seiner Schöpfung freue oder andere Menschen auf ihn hinweise. All diese Dinge, was ich in ihm, durch ihn, für ihn tue, das ist im Einklang mit Gottes Plan. Das ist im Gleichschritt mit ihm in die Richtung, in die die ganze Geschichte geht. Die Richtung, die Gott für mein Leben hat. Wenn mein Tun, meine Unterhaltungen, meine Gedanken auf Jesus ausgerichtet sind und unter seiner Herrschaft sind, wenn ich auf ihm ausgerichtet bin und unter ihm bin und für ihn lebe, dann werde ich ein erfülltes Leben haben, ein glückliches Leben, ein sinnvolles Leben. Weil ich mit Gottes Strom mitschwimme. Weil ich in die Richtung gehe, auf das Ziel hin. Das kann ich jetzt schon tun. Das Ziel ist Jesus und ich werde glücklich sein. Ich werde Freude haben und ich werde seinen Frieden erfahren. Ich werde zufrieden sein. Aber wenn ich gegen Gottes Wort handle, gegen diesen Strom schwimme sozusagen, den Gott für mich hat, dann wird es andersrum sein. Wenn ich gegen sein Wort handle, wenn ich lieblos bin, wenn ich die Dinge für mich selbst tue oder für die Anerkennung von anderen Menschen, wenn ich auf mich schaue oder auf die Umstände schaue oder mich auf Menschen ausrichte, dann werde ich unglücklich sein, dann werde ich frustriert sein, dann werde ich ausbrennen, dann werde ich auseinanderfallen. Mein Leben wird zerbröseln. Aber in dem Ausmaß, in dem ich mein Leben auf das Ziel hin ausrichte, auf das eine Ziel, das ist Jesus. Alles für ihn und alles in ihm und alles durch ihn, dann werde ich heil werden. Gott wird eines Tages alles zusammenfassen, in Christus. Kolosser 1,16 sagt uns, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Jesus, er ist der Anfang und das Ende. Er ist das Alpha und das Omega. Der Beginn und das Ziel. Und auch du bist für ihn geschaffen. Du bist nicht letztlich geschaffen für dein Auto oder für deinen Urlaub oder für Fußball oder nicht mal für deinen Partner oder für deine Familie oder deine Freunde, sondern für ihn. Und du wirst eines Tages mit ihm sein. Und dann wird all das Sehnen deines Herzens erfüllt sein. Dann in ihm. Er ist das Ziel. Nicht in den Dingen, die ich besitze, nicht in den Zielen, die ich erreiche, nicht in den Beziehungen, in denen ich bin oder die ich mir wünsche. Die können unser Leben nicht zusammenhalten, diese Dinge. Die sind nicht die letztendliche Befriedigung all unserer Wünsche. Die können uns nicht befriedigen. Wir können diese Dinge genießen, wir können Gott dafür preisen, aber wir sollen uns nicht zu viel erwarten. Es ist nicht das Letztendliche. Letztendlich ist Jesus. Ist dein Leben heute am Zerfallen? Vielleicht emotional oder vielleicht auch körperlich? Bist du enttäuscht oder frustriert, weil du ein Ziel nicht erreicht hast oder eine Beziehung nicht das hält, was sie verspricht? Oder irgendein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist? Erinnere dich dran an das Geheimnis seines Willens. Und das ist, er wird alles zusammenfassen, er wird alles zusammenbringen in in Jesus eines Tages. Weißt du, nur er kann dein Leben zusammenhalten. Deine Beziehung mit ihm. Wenn er das Zentrum deines Lebens ist. Das ist das Einzige, was dein Leben zusammenhalten kann. Was dem Stabilität geben wird. In dem Ausmaß, in dem er die Herrschaft über dein Leben hat, in dem er im Zentrum steht, wird dein Leben Stabilität haben. In dem Ausmaß, in dem andere Dinge oder Personen oder du selbst wichtiger sind als er, wird dein Leben zerfallen. In dem Ausmaß, in dem ich sage, Jesus, du bist heute mein Alles und ich richte mich ganz auf dich aus heute. All mein Tun, all mein Denken, in jeder Situation lebe ich für dich, Jesus, und gehe mit dir und vertraue auf dich und ich habe dich im Auge und unterwerfe mich deiner Herrschaft. Dann wird alles gut werden. In dem Ausmaß, in dem ich mich ihm hingebe, werde ich sein Heil erfahren in meinem Leben. Das ist eine wichtige Sache, wenn du in einer schwierigen Situation bist heute Morgen. Es ist wichtig, dass du diesen Schritt zurück machst und das große Bild ansiehst, was Gott uns zeigt. Gott wird alles zusammenfassen in Christus. Das ist, wo alles hinläuft, worauf alles hinläuft. Und das, durch was wir hier gehen, das ist nur Vorbereitung, damit ich diese Einheit mit ihm mehr genießen kann. Wenn ich am Ziel bin, wenn ich bei ihm bin. Und wie in allem ist Jesus das perfekte Vorbild für uns. Schlagen wir zum Schluss noch auf im Johannesevangelium, das Kapitel 13. Vers 1. Vor dem Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, der die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, das ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab, und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Aber wenn irgendjemand einen Grund gehabt hätte, auseinanderzufallen oder frustriert zu sein, verbittert zu sein, in Selbstmitleid zu verfallen, dann war das Jesus. Jesus hätte sagen können, meine Welt bricht zusammen. Hey, die Jünger, die streiten, wer der Größte ist unter ihnen, die kriegen gar nicht mit, wie es mir geht. Die haben keine Ahnung, was bevorsteht. Judas wird mich verraten, die anderen werden alle davonlaufen und ich werde allein sein, ich werde bluten am Kreuz, ich werde sterben. Jesus hätte das sagen können. Aber was hat er getan? Jesus ist aufgestanden und er hat ein Handtuch genommen, hat begonnen, Füße zu waschen, begonnen zu dienen. Er war auf andere ausgerichtet, war selbstlos. War nicht eingenommen von seinen Problemen, von seiner Situation. Sondern er war die Quelle des Friedens inmitten von dem Streit und inmitten dieser furchtbaren Situation im Angesicht des Todes. Und er demütigte sich und war ein Diener an seinen Mitmenschen. Warum konnte Jesus so sein? Warum konnte er diesen Frieden haben? Die Antwort ist im Vers 1 und im Vers 4. Jesus wusste, woher er kam, und wo er hinging. Jesus wusste, ich gehe zum Vater. Und deswegen konnte er Frieden haben in dieser furchtbaren Situation. Da kommt unser Friede, unsere Stabilität, unsere Kraft her. Wenn wir wissen, er hat uns erschaffen und wir sind in ihm, wir sind für ihn da und er ist mit uns und noch mehr ist in uns und auch er ist für uns. Er hat uns das bewiesen. Und er ist uns vorausgegangen. Und wir werden mit allen anderen, die Jesus lieben, werden wir versammelt werden, vereint werden, zusammengefasst werden, vereinigt mit ihm und zu ihm und in ihm. Das ist Gottes Plan. Es ist das große Bild. Es ist, wo unser Leben und die ganze Geschichte drauf hinläuft. Ruf dir das in Erinnerung heute Morgen. Jesus hat mich erlöst. Er hat den Preis bezahlt, einen großen Preis für mich. Er hat mich freigekauft. Und mir ist vergeben. Und jetzt bin ich für Jesus da. Ich lebe für ihn. Und es wird nicht mehr lang dauern, dann werde ich mit ihm sein. Dann wird er mich mit ihm vereinigen. Und ich werde ihn vom Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann werde ich völlig erlöst sein. Völlig heil sein. Lass uns beten. Jesus, danke für deine Erlösung. Herr, wir danken dir so sehr für das, was du angefangen hast, begonnen hast in unserem Leben. Vater, dass unsere Sünden wirklich weg sind. Ganz weg. Dass du uns die nie mehr entgegenhalten wirst oder hochbringen wirst. Wir danken dir, Jesus, dass du den Preis bezahlt hast. Und uns gekauft hast, Herr, obwohl wir es nicht wert sind. Wir sind nicht die Schönsten oder die Begabtesten oder die Intelligentesten. Aber was für einen Preis du bezahlt hast, Herr. Und noch mehr, Herr, ich danke dir, dass wir das große Bild kennen dürfen. Das ist unsere Hoffnung. Dass wir wissen, dass die Erlösung erst begonnen hat. Dass du uns eines Tages zu dir holen wirst. Und dann werden wir ganz heil sein. Und dann wird all unser Sehnen erfüllt sein in dir. In dir, Jesus. Danke für die gute Nachricht, Herr. Für die frohe Botschaft. Und ich bitte dich, Herr, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, wenn wir daran denken, wie groß der Preis war für uns, wie sehr du uns geliebt hast, Herr. Dass dein Blut all unser Versagen, Herr, all unsere Schuld bedeckt. Dass wir Vergebung haben, Herr. Bitte ich, Herr, sprich das zu unseren Herzen. Stärk uns, Herr, richte unser Leben neu auf dich aus. Lass uns nicht vergessen, wie viel du getan hast, wie groß der Preis war. Fach du dieses Feuer in unserem Herzen wieder an, Herr. Herr, diese Bereiche, wo wir angefangen haben, auf uns zu schauen, wo wir frustriert geworden sind und vielleicht verbittert unser Leben auseinanderfällt, Herr. Wenn wir jetzt zu dir kommen und Abendmahl feiern, wollen wir dich wieder ins Zentrum rücken. Das, was du getan hast, Herr. Wir wollen daraus schöpfen. Wir wollen bitten, Herr, dass du uns da wieder zusammenbaust. Uns wieder heil machst.
danken dir, Jesus, und wir beten dich an und wir lieben dich, Herr. Wir wollen uns erinnern, wir wollen nicht vergessen, was du getan hast. Wirk du in unserem Herzen, während wir das tun durch deinen Heiligen Geist. Darum bitten wir.